Dimi hat sich in den Augen von Franziska verschaut. Ihre Schönheit, die war unbeschreiblich, die war für ihn wunderschön. Diese Schönheit, die nicht beschreibbar ist, diese Schönheit, die einmalig ist. Und diese Schönheit, selbstverständlich wollte er sie besitzen. Doch er schwirrte um sie herum wie der Mond um die Erde, wie ein Trabant, der nicht wirklich wusste, wie man jemanden anspricht. Und er hoffte irgendwie, irgendwo würde sich etwas ergeben, so dass sie ins Gespräch kommen würden. Denn so dachte er, wie das Leben und alles so sei, dass alles Zufall sei. Man denkt uns, es muss irgendwie so sein, auch wenn man daran glaubt, dass alles vorherbestimmt ist, dass man Seelenverwandtschaft finden würde und dass man irgendwie seelenverwandt sei, sich finden würde. Trotzdem glaubt man, es ist irgendwie Zufall, weil im Kopf insgeheim sich immer wieder noch dieser Gedanke spielt, naja, man verdient es irgendwie nicht oder das hätte irgendwie anders ausgehen können, sodass man sich immer wieder an den Abgrund vergegenwärtigen muss oder den Abgrund vergegenwärtigen muss, diese Grausamkeit, diese Selbstgeißelung, ohne die es scheinbar nicht geht. Oder vielleicht an manchen Tagen, wenn man den Liebespartner daran erinnern kann, man hätte auch anders können, man hätte auch bei der Wegbeschreibung anderswo abbiegen können und man wäre dann nicht mehr zueinander gekommen. Man hätte dann nicht mehr zueinander gefunden, nicht mehr auf demselben Weg gemeinsam gegangen. Und man hätte dann wahrscheinlich das Glück woanders gefunden. An manchen Tagen versucht man eben den Partner daran zu erinnern oder irgendwie auch sich selbst daran zu ermahnen, es hätte anders sein können. Ich hätte die Frau meines Lebens nicht finden können oder ich soll glücklich sein mit dem, was ich habe, denn in Dimmis Situation ist es auch sehr wohl und wäre es auch sehr wohl so möglich geworden, dass er auch niemanden gefunden hätte, dass er alleine geblieben wäre und dann später auch, wenn die Beziehung nicht gut sein sollte oder später, wenn man eben nicht wirklich diese Erfüllung sieht, von der jeder gesprochen hat und dann man sich fragt, naja, wie wäre doch mein Leben da wohl geworden, ausgegangen, hätte ich etwas anderes gemacht, wären wir uns nicht begegnet, hätte dieser Zufall nicht dafür gesorgt, dass wir aufeinander zugehen, dass wir miteinander sprechen oder auch später, wo man der Meinung ist, man ist durch die Hölle gegangen, man hat so etwas Schlimmes erlebt und man immer wieder an den Punkt zurückkommt und sagt, wo hat es sich entschieden, wo habe ich mich verloren, was wäre wohl geschehen, wenn ich nicht dort gewesen wäre, was wäre wohl geschehen, wenn dieser Zufall, dieser verfluchte Zufall, dieser ungewollte Zufall mich nicht von den Füßen gerissen hätte, wenn ich dann irgendwie doch noch jemand anderen kennengelernt hätte und all diese Jahre, denn Liebe ist alles eine Investition, niemand weiß, was es ist, aber trotzdem ist jeder bereit, dafür alles aufzugeben, sogar Mord zu begehen und dergleichen. Aber für Dimi gab es diesen Moment, wo er tatsächlich, wo ihm der Zufall den Ball zuspielte und er tatsächlich dann mit Franziska ins Reden kam. Franziska war eine jener Frauen, die nicht wirklich weibliche Reize hat, die nicht wirklich eine Frau ist, die man wirklich, wirklich irgendwie begehren würde, zu der man hingehen würde oder auch mit der man oder die man sich vorstellen würde, wenn man von der Traumfrau spricht, an die Traumfrau denkt. Sie ist eine jener Frauen, wo man sagt, das ist Durchschnitt, aber dieser Durchschnitt macht sie dann oder hat sie über die Jahre besonders gemacht, weil man irgendwie dass man hohl ist oder trotz, dass man eben nicht viel für die Menschen bieten kann, denn Aussehen mag gut sein, aber irgendwie hinter der Fassade hofft man das und man hat es auch sehr früh verstanden, dass hinter der Fassade muss sich etwas verbergen, etwas geheimnisvoll. Man geht in lange Flure, lange Hallen und man möchte auf dem Weg dieser Liebe jemanden, der entlang geht oder dorthin geht, Hürden aufstellen, Hürden machen, so dass man interessanter wird. Sprich, diese ganze Geheimniskrämerei, die haben diejenigen perfektioniert, die sonst nichts zu bieten haben, die ein seichtes Leben haben. Und so war Franziska. Sie war in der Schule eines dieser durchschnittlichen Mädchen, die nie auffielen, die nie besonders sexuelle Erfahrungen hatten, um die sich die Männer nicht verprügelten, die in den Umzieh- und Umkleidekabinen der Männer nicht Gespräch waren. Männer, die immer gerne davon reden, mit wem oder mit welcher Frau sie gerne sexuelle zusammen werden, welche sexuellen Positionen und sie alles hätten. Und das spielt bei Männern in der Pubertät eine sehr große Liebe. Das ist auch der Grund, warum Männer Sexualität mit Liebe verwechseln, weil man der Meinung ist, diese und jene Frau, die ist schüchtern, und weil sie schüchtern ist, mag sie vielleicht besonders diese Sexpositionen, steht sie besonders auf das und auf jene Sexpositionen. Und die meiste Zeit ist man mit den Frauen zusammen, während man Sex hat. Oder man stellt sich sie immer vor, während man Sex hat. Man versucht sie zu beeindrucken und dann hat man Sex. Und so laufen die ganzen Fantasien der Spätpubertierenden und auch der sehr vieler pubertierender Jugendlicher ab. Immer geht es darum, die Frau zu besessen, mit ihr Sex zu haben. Und die ganzen Fantasien spielen sich alles umherum. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man dann alleine ist, sich selbst berührt und masturbiert und dann sich denkt, man zerstört dann alles, diese Liebe, von der jemand so geträumt hat, in irgendwie ist es so eine Hass, Liebe, Vereinigung, denn was Liebe wirklich ist, man weiß es nicht und man kann es eben nur durch physisches Begehren definieren. Ich will diese Frau besitzen, ich will ihren Busen streicheln, ich will auf ihr liegen, ich möchte meinen Schwanz in sie stecken, aber ich möchte das auf eine liebevolle Art machen. Ich bin nicht der Typ, dieses Arschloch, was nur Frauen ausnutzt. Nein, ich bin der gute Typ von nebenan, aber irgendwie weiß man nicht, wie man sich von diesen Typen von nebenan unterscheiden kann. Denn im Grunde hat man ja dasselbe Begehren. Im Grunde will man immer nur die schönste Frau haben und dann mit dieser schönen Frau hausieren gehen, mit ihr angeben, sie den Leuten zeigen, da seht her, ich bin auch fähig, so eine Frau zu haben, oder diese Frau liebt mich, oder die Leute, die der Meinung sind, das ist doch nur ein gewöhnlicher Bengel, ein gewöhnlicher Junge, ein gewöhnlicher Dreikäse hoch, der sieht so harmlos aus und der muss scheinbar unter der Haube, das ist dann der Vergleich, unter der Haube mehr haben, als es den Anschein hat. Er sieht gar nicht so aus, naja, stille Gewässer sind tief und dergleichen. Also diese ganzen Sachen, die spielen eine Rolle, und selbstverständlich will man dann immer nur die Schönste haben und auch die Beliebte. Teste von der ganzen Schule, nämlich das Mädchen, das jedermann will, und man will es den anderen Männern vor der Nase wegschnappen. Ja, ich habe sie bekommen und du nicht. Da geht es viel um Konkurrenz, sich miteinander austauschen, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber Franziska war nie eines jener dieser Gespräche, weil sie war ihr Spätentwicklerin. Ihre Brust hatte sich noch nicht so entwickelt. Sie hatte noch nicht diese weiblichen Reize kennengelernt, die ja für viele Frauen damals auch sehr wichtig sind, dahingehend wichtig sind, da man lernt eben mit diesen weiblichen Reizen umzugehen. Man merkt dann, dass Männer so wie Hunde und Schoßhunde einem nachlaufen, immer freundlich sind, oder dass Männer bei Gesprächen immer so verlegen sind, einen nicht anschauen können. Und man weiß, dass man Männer irgendwie um den Finger wickeln kann, dass man von ihnen Sachen verlangen kann, aber man irgendwie nicht zu weit gehen darf. Und einerseits geht man nicht zu weit, weil man dann doch nicht diese hohle oder diese oberflächliche Frau ist, aber andererseits will man auch die Grenzen erforschen, was ist möglich, und sowas lernt man auch mit im Umgang mit anderen Männern, wie man sie an der Nase herumführt, sich für sie, sich eben diese Männer gefügig machen kann, und da ist es immer ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück, wie weit kann man gehen, bis der Junge oder der junge Mann von einem die Schnauze voll hat. Und man hat dann auch die ersten Erfahrungen mit männlicher Aggression, wenn ein Mann nicht das haben kann, was er will, oder wenn er es einfach nicht versteht, warum er abgewiesen wird, warum heute ist alles Friede, Feuer, Eierkuchen, heute reden wir alles so schön und morgen tut die Frau so, als ob sie ihn ignorieren würde, dieses Push und Pull, und er versteht das nicht so ganz, er hat das noch nicht so begriffen. Heute hat er viel zu sagen, er hat sich schon mal etwas vorbereitet. Er kann über die Welt reden und morgen ist er nur langweilig, schaut in die Luft, er weiß nicht, was er sagen soll. Und man langweilt sich auch mit diesem Menschen. Und so beginnt eben diese, vor allem junge Frauen, das ganze Umwelt oder ihr Umwelt irgendwie zu strukturieren zwischen Männern, die begehrenswert sind, Männern, mit denen sie zusammen sein wollen und dann Männern, die irgendwie nicht besonders attraktiv sind, aber dann vertrauensvoll sind. Das weiß man sehr früh schon, welche Menschen, auf die kann man sich verlassen. Das sind Menschen mit, die irgendwie einen sicheren Hafen anbieten, aber irgendwie so berechenbar sind, so fade sind, denn irgendwie, vor allem in jüngeren Jahren, will man etwas erleben, will man über die Stränge hingehen und man fühlt sich immer eingesperrt und eingeengt und niemand versteht einen und man möchte irgendwie in die weite Welt hinausgehen, irgendwas erfahren, dass man noch nicht erfahren hat. Und so denken dann auch junge Menschen, vor allem wenn sie andere ältere Menschen sehen, wenn sie Lehrer sehen, die irgendwie freiwillig in die Schule kommen, die scheinbar nichts Besseres zu tun haben, als sich da in die Schule hineinzustellen, als sich das Chef zu spielen, die scheinbar auch kein Leben haben, ein ödes, fades Leben haben. Und dann beginnt sich auch irgendwie der Gedanken von jungen Leuten darum zu spielen, ja, was wäre ich, wenn ich dort wäre. Und man bekommt dann auch Angst eine, dass man sich denkt, ich werde ein Leben lang hier an diesem Ort gefangen sein, ich werde ein Leben lang hier sein, ich werde so sein, ich werde niemals die Welt sehen und das Öde oder noch schlimmer, ich werde es gar nicht verstanden haben, dass es dort draußen eine Welt gibt, eine Welt, die wunderschön ist, eine Welt, die prachtvoll ist und ich werde dann so einfältig sein wie diese Menschen um mich herum und man denkt dann, die Zeit läuft einem davon und man muss in seiner Jugend noch viel erleben, auch so erleben, dass man später auch etwas hätte, was man dann irgendwie den Leuten erzählen kann. Man hat gelebt, denn irgendwie, das ist wie nach einer durchzechten Nacht, man hatte sehr viel Spaß, aber man ist dann froh, ein Zuhause zu haben, man ist dann froh, im Elternhaus wartet ein warmes Bett auf einen und so hat man auch nie so wirklich Angst, zu weit rauszuschwimmen. Und so ist alles immer in einer sicheren Entfernung. Alles scheint so in einer Wonne gebettet zu sein. Und man schlägt eben nur etwas über die Stränge. Und man will, dass das Umfeld das versteht. Und da beginnen eben so diese Gedanken von jungen Menschen, sich darum zu kreisen. Man möchte noch etwas erleben. So quasi wie jemand, vor allem dann in der Midlife Crisis auch spricht, bevor man auseinandergeht, bevor man zusammenbricht, bevor man alt und grau wird, möchte man nur noch etwas erleben, noch etwas aufleben lassen, diese Ideologie, die man als Jugendlicher hatte, ganz besonders, wenn man eben als Jugendlicher nicht über die Stränge geschlagen hat, wenn man als Jugendlicher das gemacht hat, was von einem erwartet worden ist, nämlich die Eltern, die ja immer darauf stolz sind, dass ihre Kinder nicht so sind wie die anderen, denn man hört immer so wieder Geschichten in den Nachrichten und überall von Jugendlichen, die entweder drogenabhängig waren oder die alles hingeschmissen haben. Das sind ja Sachen, diese Horrorgeschichten, die sehr viel in der Mittelklasse erzählt werden. Da hat jemand alles hingeschmissen, ihm oder ihr wurde alles zu Füßen gelegt und sie wollte es nicht, sie hat es hingeschmissen, sie ist jetzt irgendwo Groupie, verfolgt einer Band oder sonst dergleichen, hat kein Leben, hat nichts oder nichts, worauf sie sich hoffen kann und das sind so diese Horrornachrichten, die man sich erzählt unter Eltern und in diesen Nachrichten steckt dann der wirkliche Horror auch dahingehend, dass man eben gesellschaftlich geächtet wird. Das ist die Tochter oder der Sohn von dem und dem. Das ist die Tochter vom Herrn Doktor, vom Herrn Professor, vom Herrn CEO und dergleichen. Der Mann oder die Frau weiß scheinbar nicht, wie man Kinder erzieht, wie man Kindern Werte gibt, wie man Kindern wirkliche Richtung gibt und man ist dann gesellschaftlich geächtet. Wie soll man dann noch in der Gesellschaft von anderen Leuten ernst genommen werden, wenn man nichts vorzuweisen hat, sprich auch keine Zukunft vorzuweisen hat, denn Kinder sind für viele eine Erweiterung eines Selbst. Also der Apfel soll da nicht weit vom Stamm fallen und jetzt ist da kein Apfel mehr, der runterfällt oder der Apfel ist weit weg vom Stamm weggerollt und das wirft alles ein schlechtes Bild erstens an den Erziehungsmethoden, aber auch an die Persönlichkeit selbst. Was ist das für ein Mensch? Denn immer wieder glaubt man nur an das Gute und man hatte immer alles geschafft und es war alles möglich, aber scheinbar doch nicht. Und was bist du nur für ein Vater? Was bist du nur für ein Geschäftsmann? Was bist du nur für eine Geschäftsfrau? Was bist du nur für eine Ärztin, wenn du nicht mal zu Hause in den eigenen vier Wänden für Ordnung schaffen kannst, wenn du keine Ahnung von irgendwer hast? Und wieso sollen die Leute dann noch folgen? Wieso sollte jemand als Geschäftsmann dann überhaupt noch sein Geld anvertrauen? Wieso soll ich einer Ärztin vertrauen, ihren guten Rat befolgen, wenn sie scheinbar es nicht mal geschafft hat, ihren Sohn zu erziehen oder ihre Tochter zu erziehen, die drogenabhängig ist, die irgendwo, so sagt man, im Wald herumhurt, herumvögelt. Was sind das für Eltern? Oder man sagt dann immer, die Kinder würden dann das wahre Gesicht der Eltern spiegeln, denn man weiß ja nie, wie ist es denn zu Hause beim Herrn Doktor, wie ist es zu Hause bei der Frau Doktor, wie wird da zu Tisch gegessen, ist da immer nach gesund, oder man sagt dann immer, ja, die Doktoren, die wüssten, was das Beste für sie und für die Kinder sind, deswegen ernähren sie sich gesund, oder deswegen wüssten sie auch immer mehr das Beste zu tun in psychologischer Hinsicht, wenn das Kind nicht artig ist oder so, dann glaubt man immer, der Herr oder die Frau Doktor, die weiß ganz genau, wie man damit umgehen kann, denn man selbst ist immer so überfordert, was vor allem dann, wenn das Kind so viele Fragen hat, warum ist das so, man weiß da nie eine Antwort, man ist überfordert, man hat dann auch Angst, dass das eigene Kind glauben würde, man sei dumm, man sei ein Hinterwäldler, aber wieso weißt du das nicht und dergleichen, diese Fragen, der Kinder werden dann anstrengend, denn für die Kinder will man immer der Held sein, denn man will immer, dass die Kinder einen brauchen und dass die Kinder zu einem aufschauen, ganz besonders, wenn man im Leben oder im Berufsleben nicht wirklich irgendwie etwas erreicht hat, wenn man immer die zweite Geige gespielt hat und sich so sehr gewünscht hat, dass Leute einen beachten, aber auch, dass Leute einem zuhören, vor allem die Lebensgeschichte, die man hat, die auch wertschätzen, denn jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte und man glaubt dann, dass das eigene Leben, die eigenen Lebenserfahrungen auch wichtig sind und auch, dass es notwendig ist, das an die Zukunft, an die nächste Generation weiterzugeben, wie eine Kerbe, wie eine wichtige Kerbe oder wie ein Muttermal, was jeden Menschen so besonders macht. Jedes Erleben so besonders macht, jede Erlebnisse so besonders macht. Jeder Mensch hat ja nicht die gleichen Erlebnisse. Und man will das unbedingt den Kindern weitergeben. Die Kinder sollen eben die eigenen Träume und die eigenen Vorstellungen und alles weiterleben, sodass man irgendwie glaubt, man sei dann unsterblich, man lebt in den Kindern weiter. Und das Schlimmste dann ist, wenn das Kind Fragen hat und man weiß nicht, was es hat, oder wenn das Kind nicht das macht, was man will, was man gerne hätte. Und es ist dann so schwierig und ist auch so herzzerbrechend, weil man immer so glaubt, das Kind, das liebt einen und deswegen gibt es nie Probleme, deswegen wird das Kind immer das machen, was ich ihm sage, weil es richtig ist und dann sieht man, dass das Kind es eben nicht macht und es zerstört einen, es ist frustrierend und man zweifelt an sich selbst, man zweifelt daran, ob man eben das Richtige macht oder ob man wirklich die Eltern ist. Ob man wirklich das Kind erziehen kann und das ist ja sehr, sehr mühselig, das ist sehr, sehr schwierig, das ist bisweilen sehr erschöpfend, Kinder zu erziehen, denn das ist mehr als nur ein Kind zu kitzeln oder es zu lachen zu bringen und nur an guten Tagen beim Kind zu sein, sondern man muss auch an anderen Tagen beim Kind sein, mit ihm zusammen sein und es auch auf das Leben vorbereiten. Und das ist so schwierig und das ist so erschöpfend und das ist auch überfordernd. Und wenn man dann diese perfekten Menschen sieht und man glaubt, dass sie alle so perfekt sind, daher Doktor, die Frau Doktor, der Herr Professor, die Frau Professorin, die haben so viel Wissen, die verstehen alles, die sind nicht so leben, nicht in so einer Isolierung, nicht in so einer Welt, nicht in so einer Welt voller Träume und Scheinvorstellungen, sondern die haben alles konkrete Vorstellungen, die wissen ganz genau, was sie mit den Kindern machen sollen, wie sie mit den Kindern reden sollen, der Herr oder die Frau Doktor, die haben für alles eine Lösung und wissen über alles Bescheid. Und dann sieht man, nein, deren Kinder sind missraten. Und das in einerseits sieht man das auch mit sehr viel Genugtuung, hört man sich das auch mit sehr viel Genugtuung an, denn von den Menschen, von denen man bis dahin geglaubt hatte, dass sie perfekt seien, die alles erreichen würden, denen gelingt es scheinbar auch nicht. Und da ist dann so erleichternd, das ist so eine Erleichterung, weil man sich dann denkt, naja, ich kann ja da auch nicht besser gemacht haben, denn es wird immer so sein. Man wird bei Kindern immer etwas falsch machen und im Nachhinein weiß man, wenn überhaupt, weiß man dann, was man falsch gemacht hat. Oder es ist auch schwieriger, auch ein verletzter Stolz irgendwie zuzugeben oder zugeben können, dass man irgendwas falsch gemacht hat, dass man es anders machen könnte, denn das würde ja bedeuten, dass man die eigenen Prinzipien hinterfragt, ja, das, was mir mitgegeben wurde oder das, woran ich bisher immer geglaubt habe, weil das ist ja auch so schwierig mit Kindern. Man muss sich bewegen, man muss sich verändern, man muss auf diesen Menschen zugehen, und wenn man zu starr ist, wenn man zu starr seine eigenen Prinzipien und seine Wertvorstellungen verteidigt, wenn das alles zu rigide ist, ist das erschöpfend, und das merken auch die Kinder, die sind dann auch erschöpft. Die wollen dann einem dann auch nicht mehr zuhören. Und das ist dann so kränkend. Und wenn man dann sieht, andere machen es auch nicht richtig oder deren Kinder sind auch missraten, dann fühlt man sich nicht mehr so als Rabeneltern, als ob man etwas so falsch gemacht hätte, als ob die Gesellschaft auf einen so zeigen würde. Ganz besonders, wenn es dann heißt, dein Kind ist schwierig, oder wenn man in der Schule dann so von den Lehrern beim Elternsprechtag zu sagen bekommt, ihr Kind ist schwierig, ihr Kind lenkt andere davon ab, ihr Kind ist ein Störungsfried, ihre Tochter will Aufmerksamkeit, ihre Tochter hat eine Übersexualität, die sie offen an den Tag legt, und das ist alles peinlich, denn es reflektiert irgendwie über die Eltern, oder man denkt dann, dass man so quasi diese inneren Geheimnisse irgendwie ausposaunt, dass die Welt oder die Menschen um einen herum diese Geheimnisse sehen, die man gerne verborgen hätte halten wollen und die man so sehr versucht hat, von der Öffentlichkeit fernzuhalten, diese Scham, die immer damit einherkommt, denn man denkt sich dann, ja, reden die zu Hause auch so, sind die zu Hause auch so, woher hat das Kind denn das so gelernt, wenn es immer vorlaut ist, wenn es immer jemand unterbricht, wenn es immer widerspricht, woher kommt das, wo haben die das alles so gelernt? Und man sagt dann, ja, man zeigt dann auf die Eltern, ja, das sind die Eltern, die scheinbar es nicht zu Wege bringen, das Kind zu erziehen. Wie dem auch sei, Franziska hat dabei eine, wenn man so sagen will, eine normale Kindheit. Sie fiel nie auf, und es war ihr zunächst auch gleichgültig. Der Punkt war, dass sie später in ihrem Leben, als sie mehr und mehr ihren Körper und ihre Sexualität entdeckt hatte, dass da eigentlich niemand war, mit dem sie sich irgendwie austauschen konnte. Zu Hause hatte sie nur Brüder, aber sie war zu jung, um wirklich für die Brüder relevant zu sein, denn ihre Eltern hatten für eine Weile aufgegeben, Kinder zu haben. Ihre Eltern hatten das Ziel, nur zwei Kinder zu haben, und dann das dritte Kind, das war eben Franziska, das war eigentlich ein Unfall, wenn man so will, dieses Kind wollte man nicht. Die Eltern hatten mit zwei Söhnen genug, zwei Stammhalter. Die Eltern waren auch etwas konservativ, und dann war dann da Franziska. Man hatte auch über Abtreibung nachgedacht, aber dann schlussendlich sich dazu entschlossen, das Kind doch zu bekommen. Es war eine Tochter, Vater und Mutter haben sich dann gefreut. Es würde irgendwie anders sein. Mit den zwei Jungen hatte man so viel zu tun. Die waren schon etwas erschöpft, und man hatte sich dann vorgestellt, die Tochter wäre irgendwie anders, ruhiger oder die Metall entgegengesetzt. So blieb es auch mit Franziska. Sie war immer ruhig, sie war immer zurückhaltend. Zumeist auch introvertiert. Das war ihre Rolle, die sie spielte und auch in die sie irgendwie hineingezogen wurde. Denn ihre zwei Brüder, die waren sehr aktiv, die waren auch sehr aggressiv, wenn man das so sagen kann. Die waren immer sehr auch hyperaktiv. Franziska, die einfach zu klein war und für sie diese zwei Brüder wie Riesen waren, so uneinholbare Riesen, die immer alles besser konnten, die immer alles schneller konnten, wie sie, mit denen sie sich auch nicht vergleichen konnte. Für Franziska waren diese Riesen einfach zu weit weg. Und das führte dann immer zu einer Verunsicherung. Sie konnte nicht wirklich mit denen spielen und die Eltern waren auch nicht so sozial oder es gab auch nicht so viele junge Paare oder junge Kinder in ihrem Alter, die, mit denen sie spielen konnten. Denn dadurch, dass im Freundeskreis ihrer Eltern schon die Kinder sehr früh bekommen hatten und dass die Menschen eigentlich den Glauben hatten, vor allem in der Mittelschicht, jetzt wo man dann ins Alter kommt, möchte man das Alter auch genießen. Und daher gehend dieses Kinder haben wollen, so wie eine lästige Pflicht man abschließt, schon in jungen Jahren sehr früh schon Kinder bekommt, das soll abgeschlossen werden. Das ist das, was die Gesellschaft verlangt, das ist das, was die Eltern verlangen, einen Stammhalter, der den Namen weitergibt. Und wenn das alles erledigt ist, so wie eine Checkliste, wo man es abhackt, dann kann man sich den schönen Seiten des Lebens zuwenden, vor allem im Alter das Leben genießen. Vor allem Kinder, die kosten ja sehr viel Geld. Und man hat dann in der Mittelschicht vor allem immer diese Vorstellung, dann das Leben so neu zu entdecken im Alter. Man hat so diese Last, diese Last des mittleren Alters zwischen 20 und 40. Man hat das irgendwie hinter sich gelassen. Die Kinder sind dann aus dem Haus hoffentlich oder werden dann aus dem Haus sein, gehen in die Schule, gehen in die weite Welt und man hat dann die Wohnung frei und man kann dann die eigenen Interessen sehen. Man vergleicht das immer mit einer Frucht, die eben Zeit braucht, um zu reifen und man musste erst reifen, man musste erst von der Welt etwas verstehen. Deswegen sind die Jahre davor, die man mit der Erziehung des Kindes verbracht hat, die sind im Grunde nicht verloren, denn man wusste ja selber nicht, was man wollte. Es hat sich so nicht wirklich ergeben. Jetzt hat man eben die Zeit, die man für Suchen ohnehin verschwendet hätte, hat man dann für etwas Sinnvolles verschwendet, nämlich gesellschaftliche Erwartungen zu bestätigen und sie zu verifizieren. Man hat einen Stammhalter, die Eltern sind zufrieden, man hat ein Kind und man ist so wie jeder andere auch. Das ist scheinbar was von Menschen verlangt wird, was die Biologie von einem verlangt wird oder auch man irgendwie die Kinder in der Hoffnung als eigene Erweiterung sieht und die werden dann den Namen weitergeben oder das, woran man glaubt, weitergeben, weiterspiegeln und so. So ist man irgendwie auch unsterblich und wenn das alles vorbei ist, dann kann man das Leben genießen. Das war der Grund, warum Franziska eigentlich die Einzige war, die noch in ihrem elterlichen Freundschaftskreis die Jüngste war. Die hatten alle keine jungen Kinder mehr, die wollten auch nicht mehr Kinder haben, das war für sie erledigt. Kinder kriegen ist anstrengend, ganz besonders für jemanden, der Meinung ist, beruflich nicht weiterzukommen. Und viele Frauen in dem Freundeskreis von Franziska, die auch der Meinung waren, man hat irgendwas verloren. Ja, die Biologie oder auch die Gesellschaft hat das von einem verlangt, dass man ein Kind bekommt, sonst ist man nicht Frau. Das gehört zum Frausein dazu, ein Kind zu gebären oder einen Stammhalter zu gebären. Oder irgendwie ist es auch von einer Frau, dass man sich irgendwie benachteiligt fühlt, sich irgendwie untersetzt fühlt, sich Männern gegenüber nie auf einer gleichen Wellenlänge fühlt. Und das Gebären des Kindes, man hat jetzt dieser Gesellschaft einen Stammhalter geboren und dadurch ist man gleich, dadurch wird man irgendwie entschädigt für die schlechte Behandlung, für die schlechte Position, für das Frausein im Allgemeinen und das scheint es so quasi wieder gut gemacht zu haben und oder man, die Gesellschaft schuldet einem Dank, sagen wird man es nie oder dementsprechend, die Gesellschaft wird nie auf einen zugehen und sagen, danke, dass du die Gesellschaft am Leben hältst. Ja, diese Männer, die glauben immer, sie sind die wahren Macher der Gesellschaft, doch in Wirklichkeit sind wir sind es, die deren Söhne gebären, die dann ihren Namen tragen werden und dann so die Dynastie oder die Legacy weitergeben werden und dergleichen. Also das ist so, diese Frau, die sich dann durch das Kinderkriegen auf die gleiche Ebene stellt und das ist irgendwie auch einen Zwang dann heißt. Einerseits einen Zwang, biologischen Zwang als Frau sein gehört es dazu, ein Kind zu gebären. Für viele Menschen ist es der Sinn des Frau sein überhaupt, aber andererseits auch gesellschaftlich in einer Gesellschaft, wo man schon benachteiligt wird, wo man als Frau nicht dem Manne ebenbürtig angesehen wird, dann ist es dann das, durch das Kinderkriegen wird man dann gleichberechtigt oder glaubt gleichberechtigt zu sein oder wenn nicht besser als der Mann zu sein, denn ohne die Gebärmutter ist der Mann gar nichts. Und dass er aber dann im Alter, vor allem wenn man dann beruflich nicht weitergekommen ist oder beruflich auch sich weiterentwickeln kann, vor allem entfalten kann, das beginnt dann nach einigen Jahren, wenn man die notwendige Ausbildung hat und in den notwendigen Bereichen arbeitet, dass man dann die Möglichkeit bekommt, dort zu arbeiten oder die Arbeit zu machen, die man auch gerne macht, bei der man Spaß hat. Früher hatte man nie wirklich daran gedacht, dass man jemals eine Arbeit finden könnte, in der man sich entfalten könnte, die man gerne macht oder die Arbeit dann zur Leidenschaft wird oder dass das Hobby, die Leidenschaft, die man hat, dann zur Arbeit wird und man vollends in der Arbeit aufgeht, man gerne in die Arbeit geht, man gerne im Büro sitzt. So etwas hatte man sich davor nicht vorgestellt. Doch mit dem Aufstieg, mit dem beruflichen Aufstieg, mit den mehr Möglichkeiten, nur mit der mehr Verantwortung, ist das auf einmal möglich und man will das nicht mehr missen, man will das nicht mehr fürs Windelwechsel aufgeben. Und da scheint es dann, oder ist es klar, Kinder sind nicht mehr möglich, man will sich da nicht mehr aufopfern. Man manchmal, vor allem an manchen Tagen, wenn das Kind unartig war oder der Jugendliche etwas falsch gemacht hat oder man beim Elternsprechtag einen roten Kopf bekommt, weil das Kind scheinbar nicht gelernt hat, sich zu benehmen, dann denkt man immer daran, was man aufgegeben hat, was man gerne hätte machen können oder diese Jahre, die man mit dem Kindererziehen verbracht hat. Vielleicht hätte man die auch anders vollbringen können, aber irgendwie wusste man das auch nicht und man musste sich im Leben das erst klar werden, seinen Platz im Universum finden, suchen, so quasi. Jetzt hat man alles erledigt und jetzt ist man frei und jetzt kann man alles nach vorne schauen. Dadurch ist es eben so geschehen, dass Franziska eben keine wirklichen gleichgeschlechtlichen oder gleichaltrigen Spielkameraden hatte, nur ältere Kinder. Und die älteren Kinder, die liefen alle schneller wie sie, die spielten Verstecken viel besser als sie, die konnten schon sehr früh und sehr selbstständig alles machen. Franziska war von deren abhängig und diese Abhängigkeit von diesen größeren, stärkeren Kindern hat sie schüchtern gemacht, introvertiert gemacht. Sie war immer fehl am Platz. Die anderen Kinder, die konnten schon sehr früh reden, die waren schon sehr redegewandt. Die anderen Kinder, die redeten schon über Sachen und Franziska verstand es nie, worum es ging. Die anderen Kinder redeten über Filme, über Actionfiguren und dergleichen. Doch Franziska war zu jung, sie verstand nicht, worum es da geht. So wie bei den Eltern, wenn manchmal die Eltern reden oder sehr oft die Eltern reden, versteht sie nicht, worum es geht. Sie starrt dann die Eltern an und sie weiß dann nicht, ob die Eltern über sie reden oder über etwas anderes. Und wenn die Eltern dann hin und wieder zu ihr rüberschauen, versucht sie vom Gesicht der Eltern abzulesen, ob die Eltern mit ihr unzufrieden sind oder nur sie einfach nur anschauen, so quasi, als ob man da irgendwie nicht weiß, wohin man seinen Blick wenden will und man zufällig eben das Kind trifft und Franziska hatte schon sehr früh angefangen, die unterschiedlichen Blicke der Eltern zu unterscheiden. Manchmal, wenn die Eltern streiten oder sonst werden sie, sieht man sie auch an, so quasi vorwurfsvoll an. Jedes Mal, wenn Franziska etwas falsch gemacht hat, wurde sie auch so vorwurfsvoll angesehen. Oder wenn Franziska irgendwie zu albern ist, zu spielerisch ist, zu dämlich ist, schauen die Eltern sie liebevoll an. Oder wenn sie hilfebedürftig oder wenn sie so als Kind so spielt, als sei sie schon erwachsen. Und wenn sie so Worte nachplappert, die andere Kinder auch nachgeplappert haben, ist sie so der Clown, der die Eltern zum Lachen bringt und dann mögen sie die Eltern und dann nehmen die Eltern sie in den Schoß und dann ist alles diese warme Wonne und Franziska hat dann alles richtig gemacht. Aber es hat immer so zu einem Unbehagen gefühlt. Franziska hat immer das Gefühl gehabt, sie ist nie wirklich an dem richtigen Platz. Sie steht immer falsch. Irgendwie steht sie immer im Weg. Die anderen Kinder wollen spielen. Die anderen Kinder können schnell können schon schnell laufen und den Ball werfen und Franziska ist irgendwie zu langsam, sie kann nicht mitspielen. Und die anderen wollen auch, dass sie nicht mitspielt, weil sie ist ein Kind, sie kann vieles nicht, sie ist ein Baby und dergleichen. Und Franziska hat damals auch immer wieder dieses Wort Baby gehört, Baby, 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 und als ob es ein Schimpfwort wäre, als ob jemand einen da niedermacht, na, das ist ein Baby, sie kann nicht schnell laufen, sie kann den Ball nicht fangen und man kann mit ihr nichts machen, sie versteht nicht, warum man mit dieser Puppe nicht so umgehen darf und dergleichen. Und das hat dazu geführt, dass Franziska immer ein Unbehagen hat und auch später sehr schlecht sehr schwer Freundschaften schließen konnte. Es war ihr schwierig, auf Leute zuzugehen, weil immer die Angst war, man macht etwas falsch, man macht etwas nicht richtig. Und dadurch hat sich in ihrer Mentalität so eine Art Abwarten abgespielt. Sie geht lieber einen Schritt zurück, wartet, was um sich herum geschieht. Aber das hat auch dazu geführt, dass sie zu lange wartet, dass die schönen Jahre und die schönen Möglichkeiten des Lebens an ihr vorbeigingen, nicht auf sie warteten oder sie auch nicht beachteten, so wie in der Schule die Jugendlichen, die jungen, halbstarken Männer, die nie davon träumten, wirklich mit Franziska irgendwie sexuell zu kohabitieren und dergleichen. Man wollte, man beachtete sie nicht. Ja, sie war ganz okay, sie war nett, weil Franziska hatte schon in der Kindheit da gelernt, wie sie es den anderen recht machen muss, denn wenn man zu klein ist, wenn die anderen einen nicht mitspielen lassen, wenn man immer ausgeschlossen ist, dann versucht man immer besonders freundlich zu sein, versucht man den anderen immer etwas Gutes zu tun, also wenn der Ball weggeschossen wird, holst du den Ball, oder wenn du etwas Süßes bekommst, teilst du es mit den anderen, sodass dich die anderen auch mögen. Und das hatte Franziska schon sehr früh gelernt, immer es den anderen recht machen, so dass sie immer gemocht wurde. Und das hatte sie sich auch in der Schule beibehalten. In der Schule, die Leute hassten sie nicht, sie mochten sie auch, sie war ganz nett, wenn die Leute gefragt haben, was ist Franziska oder wie ist sie, so, ja, sie ist ganz nett, aber es wurde nie in einer sexuellen Art und Weise geschildert. Nie hat man es sexuell gemeint, sie ist ganz nett. Ja, sie ist so ganz nett, so wenn man über jemanden redet, der die Cousine ist oder der die Schwester ist. Und das hat auch dazu geführt, dass Franziska sich nie wirklich weiblich und auch sexuell irgendwie entwickelt hat, nie diese weiblichen Reize entwickelt hat, sondern sie wollte es immer jedem recht machen, jeder sollte es gut haben, sie wollte sich es mit niemandem verscherzen, und das hat dann auch zu einem Charakter geführt, immer auf andere angewiesen zu sein, vor allem dahingehend angewiesen zu sein, dass man die anderen nicht kränkt will, dass die anderen einen mögen wollen, und dann hat es auch dazu geführt, dass sie nie wirklich den Jungen ihrer Träume oder den Mann ihrer Träume kennengelernt hat, weil sie nicht in dem richtigen Moment eben schwer zu haben gespürt hat, weil sie diese Spielchen nicht verstanden hat. Wenn du jemanden anvisierst, wenn du mit jemandem zusammen sein willst, dass du ihn auf dich aufmerksam machen musst, dass du Stück für Stück ihn herankommen lassen musst, dass du mit ihm herumspielen musst, so um deinen Wert zu steigen, oder auch ihm eine geheimnisvolle Welt öffnen muss, so eine Fassade, dass sich hinter der Fassade Geheimnisse verbirgen, und jedermann ist dann eingeladen, sie zu diese Geheimnisse zu entdecken, den Mann nicht zu weit oder zu harsch zurückzuweisen, aber auch nicht so offen einzuladen, sondern ihn langsam auf einen zukommen zu lassen, aber so, dass er nicht das Interesse verliert. Und das haben einige Mädchen schon sehr früh gelernt, aber Franziska war das eben verwehrt geblieben. Sie wollte es nur jedem recht machen. Sie war zu freundlich, sie war zu nett. Und das hat dann dazu geführt, dass sie nicht den Mann ihrer Träume gefunden hat, dass sie nicht denjenigen gefunden hat, mit dem sie sich erhofft hätte und gewünscht hätte, glücklich zu werden, auch wenn sie in ihrer Schulzeit und auch später ist, sich immer wieder gewünscht hätte, dass sie mit dem und dem Mann oder mit dem und dem Jungen zusammen wäre, aber sie konnte es nicht ausdrücken, sie wusste nicht, was sie dazu sagen musste, so blieb sie stumm und dann auch alleine.